Was für ein schönes Symbol ist das, wenn immer mehr Lichter entzündet werden an dem einen Osterlicht. Wir sollen Lichtträger Jesu Christi sein. Er sagt selbst, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt aber auch mal, ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt das leuchten lassen, was euch ausmacht. Taufkerzen sind Erinnerungsleuchten an dieses Licht Jesu, das vom Ostermorgen her leuchtet. Und jede von diesen Kerzen steht für ein Kind, das nicht nur getauft wurde, sondern geliebt ist von seinen Eltern und genauso hoffentlich auch geliebt ist von der Gemeinde. Es ist ein Auftrag an uns als Gemeinde, dass wir diese Kinder im Blick behalten, uns um sie kümmern. Eine Gemeinde, die Kinder tauft, braucht eine Kinder- und Jugendarbeit, um sie hineinwachsen zu lassen in das, was zur Taufe eben auch dazugehört, der Glaube. Passionszeit haben wir. Es ist eine Zeit, die eigentlich von ganz anderen Themen geprägt ist als dem fröhlichen Festen, die ja heute, also den fröhlichen Festen, so wie heute auch eins gefeiert wird in ihren Familien. Passionszeit ist jedes Jahr auch die Erinnerungszeit daran, dass unser Glaube eben auch in den tiefsten Tiefen trägt und nicht nur in den Höhen, nicht nur in den Hochzeiten, in den Hochzeiten, sondern auch in den Niederungen unseres Lebens. Und in diese Richtung spricht auch ein Bibelwort aus Jesaja 54, das uns heute gegeben ist. Gott spricht durch den Propheten: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Den letzten Vers kennen wir, den lassen wir uns gerne gefallen. Ich spreche ihn auch immer wieder gern beim Abendmahl zu. Aussage der verlässlichen Güte Gottes, der Großzügigkeit Gottes, aber diesem Vers geht etwas voraus, eine Vorgeschichte, die alles andere als von Güte und von Wohlgefallen geprägt ist. Es geht um Augenblicke des Zorns, eine ausgesprochen düstere Vergangenheit liegt hinter jener Botschaft. Und eigentlich steckten sie damals sogar noch mittendrin in dieser Erfahrung des Leidens und auch der vermeintlichen Gottvergessenheit. Gott ist schrecklich, er schweigt, Gott wirkt abwesend und Gott liebt in einer Radikalität, vor der man sich fürchten kann. Solche Sätze schrieb die junge Autorin Esther Maria Magnis in diesem Buch, das ich in den letzten Tagen nochmal neu in die Hand nahm. Sie schrieb dieses Buch, weil sie die Wucht Gottes erfahren hat. Und zwar sowohl in seiner rätselhaften Unverstehbarkeit, ja Abwesenheit, wie auch in einer atemberaubenden Präsenz. In seinem unerträglich abwesenden Schweigen kann man auch sagen, aber auch in seiner unfassbar bergenden Liebe. Beides findet sich in unserem heutigen Prophetenwort. Und dieses Buch ist wie ein gelebter Kommentar aus unserer Zeit zu dem Bibelwort vom heutigen Sonntag. Und was damals ein ganzes Volk in der Verbannung mit seinem Gott erlitt und erlebte, dies erleidet und erlebt hier eine junge Frau in ihrem persönlichen Leben und schreibt darüber. Und ich möchte Ihnen heute eine etwas ungewöhnliche Predigt halten, denn ich lasse Esther, die das Buch geschrieben hat, im Wesentlichen zu Wort kommen. Sie hat das Buch nicht in Predigtsprache geschrieben. Ich warne Sie also. Und es ist auch nicht die schöne Sprache von Schriftstellern. Sie hat ziemlich ungebremst ihre Gedanken und Empfindungen aufgeschrieben. Und sie kommen mir vor wie das Echo auf dieses Wort aus der Heiligen Schrift, wo es heißt, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Bei ihr war es nicht nur ein kleiner Augenblick, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Esther schreibt, ja, genau so habe ich es erlebt. Gott ist schrecklich, schreibt sie, als ihr Vater die schlimme Krebsdiagnose erhält, mit drei Kindern, Heranwachsende, alle drei noch Teenager, die ihren Vater brauchen. Und nicht zu vergessen natürlich auch seine Frau. Und Esther erzählt als Tochter dann von dem Weinen, von dem Kämpfen und Beten, vom Aufbegehren, von der Vergeblichkeit und aller Verzweiflung. Ungeschönt, wie die Welt für ein paar Menschen von jetzt auf gleich aus den Fugen gerät. Und in all dem geht es unerbittlich um Gott. Ich lese ein bisschen daraus vor. Und dann habe ich dem Gott gesagt, ins Dunkle hinein. Ich habe ihn so beschimpft, wie man jemanden beschimpft, den man wehtun möchte, den man zutiefst verletzen will. Noch mehr, den man dazu bringen will, sich zu wehren. Ich habe ihm geschworen, dass ich nie wieder mit ihm sprechen werde, dass ich ihn den Rest meines Lebens dafür hasse. Das Schlimme war ja, dass ich wusste, dass es gibt ihn. Diese Gewissheit war ganz klar da. Das gebot mir auch nach wie vor mein Intellekt. Aber ich habe ihm gesagt, ich glaube nicht mehr an dich. Du bist für mich tot. Ich hasse dich. Und dann kam die Stille. Sie hat kurz vorher im Grunde das ganze Stockwerk des Krankenhauses zusammengeschrien, als sie ihren Vater tot im Bett liegen sah. Die Stille, die Totenstille der ganzen Welt hat sie eingeholt, schreibt sie. Und besonders bildhaft wird dann auch ihre Sprache, ich lese an einer anderen Stelle vor, vielleicht hielt Gott damals die Luft an, als ich so schrie. Vielleicht hatte er seine Brust tief eingezogen und mir davor einen Platz eingeräumt, an dem ich mich frei bewegen konnte. Frei von ihm, sofern man das als Mensch überhaupt kann. Ich weiß es nicht, ein Vakuum. Ja, es gibt in der Stille des Gottes, dem diese Welt gehört, einen Raum für die, die ihn nicht wollen. Und wenn seine Ferne und sein Schweigen nicht so unerträglich wären, dann würde ich heute, schreibt sie, Hymnen und Gedichte schreiben auf die Stille um Gott und auf seine Ferne, die uns atmen lässt und keinen Zwang kennt, wenn es nicht so schlimm wäre ohne ihn. Enorm ausdrucksstark und bildhaft wird ihre Sprache. Ich habe dich einen Augenblick verlassen, sagt Gott damals durch den Propheten. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Im Alten Testament entstand daraus eine sehr bemerkenswerte Denkbewegung. Die jüdische Weisheitsliteratur schafft es nämlich sogar noch in Bibelworten Trost zu finden, die Gottes Zorn ansprechen. Fast wollte ich sagen, sie entdecken den Trost wie Goldkrümel, die man aus dem schmutzigen Boden herauskratzt. Und die konnten das, weil sie selbst Menschen waren, die solche Erfahrungen durchlitten hatten. Wahrscheinlich kann nur jemand, der selbst so etwas durchleidet, das auch zum Ausdruck bringen. Und sie legen die alten Propheten dann so aus, weil das angekündigte Gericht Gottes eingetroffen ist. Darum wissen wir, dass auch das angekündigte Heil kommen wird. Und wenn nicht jetzt, dann später. Schreiben sie. Und wenn Zerstörung und Zerstreuung Wirklichkeit geworden sind, um wie viel mehr werden dann auch Sammlung und Aufbau wieder Wirklichkeit werden? Und wenn Gott sich zornig abwendet, um wie viel mehr wird er sich in Liebe zuwenden? Und wie viel gewisser dürfen wir sein, dass er sich erbarmen wird, dass er trösten wird, auch erlösen? Denn Gott tut, was er ankündigt. So die Denkbewegung der Weisheitsliteratur. Und die begriffen erlittene Zerstörung und auch die oft so verstörenden und irritierenden Rückschläge immer noch als Bestandteil der unzerstörbaren Beziehung Gottes zu seinem Volk. Das ist alles andere als berauschend. Es ist eher, dass man ins innere Zittern kommt, wenn man sich klar macht, was sie damals aufgeschrieben haben. Denn sie begreifen das nicht als das Grundlegende, sondern wie eine Durchgangsstation, wie ein Klärungsprozess, aus dem die Beziehung zu Gott dann umso tiefer hervorgeht, unbedingter, gereinigt wie die Luft nach einem schweren Gewitter, kann man auch sagen. Nicht das Gericht ist das Ziel, sondern das Heil. Nicht der Zorn, sondern das Erbarmen. So sagt es auch der Prophet Jesaja in dem 54. Kapitel. Und für die junge Frau Esther in ihrem Buch ist das Elend da noch nicht ausgelotet. Es geht bei ihr noch einmal herunter, noch einmal tiefer. Einige Jahre nach dem Tod des geliebten Vaters erkrankt nämlich auch ihr jüngerer Bruder Johannes an Hautkrebs. Und das bringt ihren noch übrig gebliebenen Rest an Glauben beinahe ganz zum Absturz. Sie schreibt: Gott ist schrecklich, so unendlich tief seine Liebe und Zuneigung zu den Menschen sein mag. Ich erschrecke vor Gott. Und die Schrecken aus der Zeit damals lassen mich in meinen Gebeten immer noch humpeln. Es ist wie eine Lüge, die in manchen Kirchengemeinden verbreitet wird, wenn sie sagen, wir haben keine Drohbotschaft, wir haben eine Frohbotschaft. Es ist nicht wahr, es ist einfach nicht wahr. Gott hat sich in dieser Welt am Kreuz hinrichten lassen. Das gehört zu den dreckigsten Todesarten, die es gibt. Und Gott hat zugelassen, dass mein Bruder sich so zu Tode erschrak. Und Gott hat ja auch gesagt, dass jeder sein Kreuz in dieser Welt auf sich nehmen und ihm nachfolgen soll. Es war nie die Rede davon, dass es hier witzig wird, von wegen, so schreibt sie, unser Glaube, der Glaube der Christen hat in sich das Wissen um den ganzen Dreck der Welt. Er hat einen Schrecken in sich, so wie diese Welt auch. Und erst dann kommt die frohe Botschaft. Vorher gibt es keinen Grund, dumm grinsend auf der Kanzel zu stehen und die Menschen, die echte Not haben, mit einem weichen, gemütlichen Gesäusel und Sozialkitsch einzulullen. Menschen, deren Ehen gerade kaputt gehen, deren Kinder krank werden, deren Geschwister sterben, deren Eltern dement werden. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, hören wir beim Propheten. Aber... Und dann nochmal aber und nochmal. Dreimal wirft Gott dann sein Aber hier gegen das Elend. Und diese drei Aber sind wie drei feste Felsen, die sich einem Erdrutsch der drohenden Verzweiflung entgegenstemmen. Die drei Aber in dem Prophetenwort sind wie so Felsblöcke, die eine abrutschende Welt aufhalten. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Gott liebt in einer Radikalität, vor der man sich fürchten muss, schreibt Esther. Und während der Bruder operiert wird, betet sie in der Kapelle. Ich zitiere wieder: 3 Stunden, ich betete und schwieg, ich versuchte ihn zu überreden, ich bettelte und heulte, ich wurde ruhig und wieder ängstlich, ich wurde tapfer und mutig und dann wieder hilflos. Und die ganze Zeit blieb ich damit bei Gott, bis der Moment kam, der in Gebeten zur größten Gnade gehört, die ich kenne, wenn auf einmal das eigene Stammeln unterbrochen und alles in einem zur Antwort wird: Du bist Gott, du entscheidest. Die Operation gelang, gab einige Monate dann Ruhe und dann kam die Krankheit nochmal wieder. Esthers Bruder Johannes ist dann zu Hause, die Schmerzen greifen an und während einer solchen Schmerzattacke hört dann Esther, wie ihr Bruder betet und sie schreibt: Ich zitiere nochmal, da verstand ich, dass ich nichts verstanden hatte, dass Gott größer war als mein Hoffen, als das, was ich je über ihn sagen könnte und dass ich keine Ahnung hatte, wie nahe Gott einem Menschen wirklich sein konnte. Und es war in diesen Momenten, als ich anfing, meinem Gott dafür zu danken, dass er sich von Menschen hat foltern lassen, dass er selber geschrien hat Denn wäre das nicht so gewesen, ich hätte nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich hätte gedacht, komm erst mal runter aus deinem Himmel, leide erst mal, bevor du von uns Glauben verlangst. Aber das konnte ich nicht sagen. Gott hatte schon gelitten. Und so wie Johannes mit ihm sprach, wirkte es, als geschehe es auch jetzt gerade, als wiche er keinen Zentimeter von dem Kind, das er da liebt, und ließ er ihn nicht eine Sekunde aus den Augen, als hätte er sich vorgenommen, die ganze Zeit, ununterbrochen, nicht eine Sekunde, eher seine Qual am Kreuz aufzulösen, als sie bei diesem jungen Mann, der da im Bett lag, andauerte. Er, Gott, blieb, schreibt sie. Zwischendurch wandte Johannes sein Gesicht und sah ihn an. Und für diese Momente, für diese Begegnungen habe ich keine Worte. Und dann etwas später geht es weiter. Wir redeten nicht viel in diesen Tagen, aber in der Stille zwischen unseren Sätzen lag ein einfacher, ständiger Ton. Ich bin da. Und wir verloren unsere Angst. Und wenn wir aufhörten zu beten, blieb Gott in dem Zimmer. Und wer so sehr die Gegenwart Gottes gespürt hat, auf dem härtesten Boden, dort, wo es sich am wenigsten leben lässt, wo die Angst wie tausend Asseln kleine Löcher und Lücken sucht, um in einen einzudringen, wer einmal in diesem Feuerkreis, den Gott um einen ziehen kann, gelebt hat, dort, wo jede andere Macht der Zutritt verboten wird, der hat keine Worte mehr für Gott. Für den ist Gott aber wirklicher und verlässlicher als jedes Bergmassiv. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.